Ja, Sie wissen ja inzwischen schon, dass ich zu Beginn meistens erstmal versuche, dass sich unsere Gesichtsmuskeln entspannen und dass ich etwas sage, wo wir auch ein bisschen schmunzeln können. Aber das hat auch manchmal einen tieferen Hintergrund, so wie heute Abend auch. Ich habe heute mit meiner Frau telefoniert und viele von Ihnen wissen, meine Frau ist ja Österreicherin. Haben wir noch irgendjemanden aus Österreich unter uns? Nicht gut, dann kann ich das sagen, was jetzt kommt. Kennen Sie eigentlich die Mentalität der Österreicher? Das verhält sich so. Wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es kein Österreicher. Und von solcher Art Menschen gibt es eigentlich überall auf der Erde, auch bei uns in Deutschland, eine ganze Menge, die geben eine Antwort, die sagen etwas, aber sie meinen es nicht wirklich so. Sie stehen nicht mit ihrem ganzen Leben hinter dem, was sie sagen. Und wir haben eben auch schon in der Lesung so einen Mann kennengelernt. Ich meine, den, der irdische Richter war von Jesus Christus, Pilatus. Wir stellen heute Abend einige Fragen. Unser Thema heißt, der Mann, der in kein Schema passt. Wer ist Jesus Christus? Das Matthäusevangelium berichtet, wie Jesus einmal seine Jünger ein Stückchen zur Seite nahm und dann die erste Meinungsumfrage der Weltgeschichte durchführte. Er sagte nämlich, was sagen die Leute, wer ich bin? Für wen halten sie mich? Und dann kamen so verschiedene Antworten. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere meinen, du seist Elia. Wieder andere denken, du bist Jeremia oder einer von den Propheten. Und diese Liste der Meinungen über Jesus von Nazareth, die wurde im Lauf der Jahrhunderte immer länger. Für viele heute lebende Menschen war er eben auch nur ein Religionsstifter wie Buddha, Konfuzius oder Mohammed. Für manche, das habe ich schon gesagt, war er der erste Hippie, der mit langen Haaren und ballendem Bart durch die Gegend gelaufen ist. Nicht wenige sehen in ihm einen Sozialrevolutionär, der eine bessere Gesellschaft schaffen wollte, aber dann an irgendwelchen Strukturen gescheitert ist. Ein Idealist, der aber bereit war, für seine Ideen den Märtyrertod zu sterben. Manche halten ihn für einen Menschen mit besonderen Fähigkeiten, vielleicht ein Wundertäter mit einem Herz für die Schwachen. Und wieder andere meinen, er sei ein Genie der Menschlichkeit, ein Edelmensch, vielleicht der beste Mensch, der überhaupt je gelebt hat. Alle streiten um die Identität Jesu. Die Theologen zerbrechen sich den Kopf, die Philosophen grübeln und sogar die Naturwissenschaftler fragen, wer ist eigentlich Jesus? Aber weißt du, nachdem die Jünger damals diese Umfrageergebnisse mitgeteilt hatten, fragte Jesus weiter, ihr aber, was sagt denn ihr, wer ich bin? Mit anderen Worten, es ist gar nicht so wichtig, was in diesem oder jenem Buch über Jesus steht, was Rudolf Augstein im Spiegel mal loslässt über Jesus oder was mal in der Bildzeitung steht über Jesus, das ist alles gar nicht so wichtig. Wir selbst müssen eine Antwort finden. Jesus sagt, ihr aber, du aber, was antwortest du auf die Frage, wer ist Jesus? Gebe Gott, dass wir darauf heute Abend eine Antwort finden. Wer ist Jesus? Weißt du, dass nur Jesus Christus bereits vor seiner Geburt lebte? Ein bekannter deutscher Theologe hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Es begann in Nazareth«. Aber das ist sachlich falsch, schlicht und ergreifend falsch. Das Leben Jesu begann weder in Nazareth noch in Bethlehem. Sein Leben währt schon viel länger. Er war von Ewigkeit her bei Gott. Von dort kam er aus Liebe zu uns Menschen auf die Erde. Das heißt, Christus lebte schon vor seiner Geburt. Er selbst hat einmal im Gespräch mit jüdischen Theologen gesagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Das kann kein anderer ernsthaft von sich behaupten. Wer ist Jesus? Weißt du eigentlich, dass nur Jesus prophetisch angekündigt wurde? Das ist einzigartig in der Geschichte. Hinter Jesus stehen viele nachweisbare, erfüllte Prophezeiungen, während keiner der Religionsstifter auch nur eine einzige aufzuweisen hat. Der Prophet Micha nannte um 500 vor Christus den Geburtsort Bethlehem. Der Prophet Jesaja weissagte 700 vor Christus, dass er vornehmlich in Galiläa öffentlich wirken würde und dass er viele Kranke, Blinde und Aussätzige heilen würde, ja, dass er sogar Tote auferwecken würde. Sacharja prophezeite, ein anderer Prophet, dass Jesus für 30 Silberstücke verraten werden würde. In den Psalmen steht, dass der Verrat durch einen Vertrauten, durch einen Freund geschehen würde, Judas. Jesaja wiederum beschreibt bis ins Detail die Art und Weise seines Leidens und Sterbens, inklusive der Bitte für seine Mörder. Vater, vergib ihnen. Und auch Jesu siegreiche Auferstehung wurde bereits Jahrhunderte zuvor im Alten Testament prophezeit und hat sich im Detail erfüllt. Christus selbst bestätigte die Prophezeiungen des Alten Testaments, als er im Gespräch mit den Jüngern nach seiner Auferstehung sagte, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz des Mose und den Propheten und den Psalmen. Viele nachweisbare Erfüllungen dieser Weissagung, der Prophezeiungen, manche 1000 vor Christus niedergeschrieben. Nachweisbar. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen, forschen Sie doch einmal in den heiligen Büchern der anderen Religionen. Nehmen Sie sich doch einmal Zeit, gehen Sie in die Badische Landesbibliothek, da können Sie hinduistische Veden einsehen, die heiligen Bücher der Hindus, und forschen Sie einmal in den hinduistischen Veden, ob dort einer der namhaften Hindus zuvor prophetisch angekündigt wurde. Sie werden keinen finden. Nehmen Sie die Bhagavad Gita des Buddhismus. Sie werden keine Prophezeiung finden. Nehmen Sie den Koran. Ich habe einen Koran zu Hause. Sie können den Koran lesen. Da ist keine Weissagung drin. Keine Prophezeiung auf Mohammed. Und so sehen wir, dass über keinen der Religionsstifter zuvor eine prophetische Aussage gemacht wurde, geschweige denn eine, die sich auch noch erfüllt hätte. Nur Jesus Christus wurde Jahrhunderte zuvor prophetisch angekündigt. Wie erklären Sie sich das? Das muss man sich doch einmal erklären. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass Gott es durch seinen Geist den Propheten eingab und sie somit schon lange zuvor niedergeschrieben haben. Wer ist Jesus? Weißt du, dass nur Jesus Christus sündlos geboren ist? Vielleicht überrascht dich dieser Satz. Aber die Bibel bezeugt eindeutig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Maria, seine Mutter, war unberührt. Jesus wurde nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Nicht Josef ist sein Vater, sondern Gott. Und darum kam er ohne die negative Hypothek vererbter Sünde zur Welt. Wenn Josef sein Vater gewesen wäre, wäre keiner von uns erlöst. Denn Josef war ein Sünder wie wir. Und der Engel antwortete und sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Gottes Sohn genannt werden. Lukas Evangelium, Kapitel 1. Warum das so wichtig ist? Weil nur ein Schuldloser stellvertretend für die Schuldigen sterben konnte. Es gibt in der Bibel Grundsätze, so wie es in der Naturwissenschaft Axiome gibt, einfach unumstößliche Grundsätze, gibt es auch in der Bibel Grundsätze. Und einer dieser Grundsätze ist, dass nur ein Sündloser, einer ohne Schuld, für andere Sünder eintreten kann. Und darum war es so wichtig, dass Jesus ohne Sünde geboren wurde. Noch einmal, wenn Josef der biologische Vater Jesu gewesen wäre, dann wären wir alle verloren. König David betete in einem seiner Psalmen: Ich bin in Sünden geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und so müssen wir alle von uns sagen, jeder von uns ist in Sünden geboren, seit Adam und Eva die Hand Gottes losgelassen haben und in die Sünde, in die Trennung von Gott gefallen sind, wird dieser Zustand des Getrenntseins durch Zeugung und Geburt weitergegeben, von Generation zu Generation, und meine Eltern haben es an mich weitergegeben und ich an meine Kinder. Und so wird es sein, solange Menschen auf dieser Erde geboren werden. Es gab nur eine einzige Ausnahme, und die haben wir hier bei Jesus Christus. Er allein wurde sündlos geboren. Wer ist Jesus? Weißt du, dass nur Jesus Christus sündlos gelebt hat? Wer von uns oder von den Religionsstiftern und Sektengründern wollte das von sich behaupten? Konfuzius, Buddha und Mohammed waren sündige Menschen wie wir. Sie kannten Fehler und Versagen. Allein Christus blieb ohne Sünde. Keiner konnte ihm auch nur eine einzige Übertretung der guten Gebote Gottes nachweisen, obwohl es eine Menge Leute ständig versuchten. Da standen einmal die Führer seines Volkes vor ihm. Männer, die es genau nahmen mit der Bibel, genau mit den Geboten Gottes. Und er fragte sie: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wissen Sie, die Freunde und Familienangehörigen, die wir haben, die kennen uns doch sehr gut. Und die finden doch schon viele Sünden an uns. Aber wie viel mehr Feinde, die mit der Lupe gucken, die uns ganz genau inspizieren. Ja, wie viel Fehler werden die an uns finden, wenn die uns mal so einen Tag über beobachten können. Und Jesus hatte Feinde, erbitterte Feinde vor sich. Und er fragt sie: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen. Sie konnten es nicht. Jesus war wirklich ohne Sünde. Die Bibel sagt, er kannte keine Sünde. Er war der, der Sünde überhaupt nicht kannte. Er lebte ständig in der Verbindung mit Gott, im Gehorsam zu seinem Vater. Aber wo immer er Böses und Ungerechtigkeit auf dieser Welt fand, da deckte er diese Dinge schonungslos auf und verurteilte sie ohne Furcht. Das war mehr als Zivilcourage. Weißt du, Jesus von Nazareth war ganz anders als wir. Er kam von oben her. Egoismus, Machtdenken, Rechthaberei und Ehrsucht waren ihm völlig fremd. Sein Leben war im Gegenteil eine ununterbrochene Saat der Liebe. Auf seinem Grabstein hätte wirklich stehen können, diese wenigen Stunden, die er im Grabe war: Er hat Liebe gesät. Das hätte man über sein Leben schreiben können. Er hat Liebe gesät. Schau, auf der einen Seite war Jesus ganz Mensch. Er hatte Hunger, so wie wir Hunger verspüren können. Er war einsam. Er spürte Einsamkeit, so wie wir Einsamkeit spüren können. Die Bibel sagt, dass er in manche Schwierigkeiten kam, wie wir, doch ohne Sünde. Das ist die andere, die göttliche Seite an Jesus. Jesus ist nicht Gott oder Mensch, sondern Gott und Mensch zugleich. Er ist der Gottmensch, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Das ist das Geheimnis seiner Person. Paulus schreibt einmal: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Im Menschen Jesus von Nazareth hat Gott Gestalt angenommen. Weißt du, was das bedeutet für dich und für mich? Niemand von uns kann jetzt noch sagen: Gott, der ist so weit über den Wolken, der versteht mich nicht. Denn der große lebendige Gott, der wurde in Jesus Christus Mensch. In ihm ist er uns ganz nahe gekommen. Er ist quasi in unsere Haut gekommen und in unsere Schuhe gestiegen. Das Neue Testament drückt es so aus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen Dingen versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Wer ist Jesus? Er ist der Mensch gewordene Gott, der uns liebt und der uns wirklich versteht. Es gibt Menschen, die wurden von Anfang ihres Lebens nicht gewollt und nicht geliebt. Das ist eine schwere Hypothek. Meine Eltern haben mir eingestanden, ich war nicht gewollt. Aber von Gott gewollt, von Gott gewollt und geliebt vom ersten Augenblick an. Und das steht über jedem Leben, auch von Ihnen, bei jedem Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen ungeliebten Zuhörer vor mir gehabt. Und das freut mich so, auch heute Abend nicht. Mit ewiger Liebe geliebt und verstanden von Gott. Wer ist Jesus? Wir stellen eine zweite Frage. Was tat Jesus? Es ist eigenartig. Er studierte nie Medizin, aber er heilte mehr kranke Leiber und gebrochene Herzen als alle Ärzte dieser Welt zusammengenommen. Er studierte nie Geschichte, aber seit er gelebt hat, teilt man die Geschichte in vor Christus und nach Christus. Er studierte nie Jura, aber nie war einer gerechter als er. Er schrieb nie ein Buch, aber über niemanden wurden so viele Bücher geschrieben wie über ihn. Er komponierte, soweit wir wissen, nie ein Lied. Aber über niemanden sind so viele Lieder komponiert worden wie über ihn. Er lebte mitten in seiner Zeit, aber er verfiel nie dem Zeitgeist. Er befehligte nie eine Armee, aber niemand hat weltweit so viele Freiwillige wie er. Aber das alles ist letztlich nicht entscheidend. Was tat Jesus? Weißt du, dass nur Jesus Christus sündlos gestorben ist? Das war seine größte Tat. Er blieb sein Leben lang Gott gehorsam bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz. Nachdem er das alttestamentliche Gesetz, das Gott gegeben hatte, vollkommen erfüllt hatte, starb er ohne eigene Schuld für deine und meine Sünden. Dort am Kreuz nahm er jede Lüge, jeden Diebstahl, jede Unversöhnlichkeit, jede Heuchelei, jede Unreinheit und andere Übertretungen stellvertretend auf sich. Er starb mit dem Ausspruch, es ist vollbracht. Das Ringen der Religionsstifter und Sektenführer hingegen blieb erfolglos. Die letzten Worte Buddhas beispielsweise sollen gelautet haben, ich habe es nicht geschafft. Wie sollte er es auch geschafft haben? Buddha war ein Mensch wie du und ich. Er hieß mit bürgerlichem Namen Gautama Shakyamuni. Die Religion, die er gründete, nennt man den Buddhismus. Buddha war nur sein Künstlername. Buddha heißt der Erleuchtete. Buddhismus ist die Religion der Erleuchteten. Ich darf Ihnen sagen, das ist die härteste Selbsterlösungsreligion, die es unter dem Himmel gibt. Buddhismus. Eine ganz grausame Selbsterlösungsreligion. Ich erwähne das, weil heute so viele Menschen mit den anderen Religionen sympathisieren. Aber ich möchte mit Wolfgang Dick ausrufen, wenn alle Religionen gleichgültig sind, dann sind sie mir alle gleichgültig. Wenn das wirklich so ist, viele Wege führen nach Rom, viele Religionen führen zu Gott, es ist ganz egal, was man glaubt, Hauptsache man meint es ernst. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Stellen Sie sich einmal vor, Sie liegen zu Hause schwer krank im Bett. Und dann rufen sie ihre Frau oder ihren Mann, du, bring doch mal die Medizin. Und dann fragt der Partner zurück, ja, welche denn? Du warst doch noch gar nicht beim Arzt. Und dann sagen sie, ach, ist doch egal welche, Hauptsache ich meine es ernst. Das ist ja verrückt. Das kann ja tödlich sein unter Umständen. Und so gehen die Leute mit dem Glauben um und sagen, ist doch egal, an was man glaubt. Hauptsache, man meint es ernst. Nein, nein, so geht es nicht. Schauen Sie, alle Religionen haben eines gemeinsam. Sie sind ein Weg von unten nach oben. In allen Religionen werden den Menschen steile Treppen gezeigt. Und dann muss er ringen, dann muss er arbeiten, dann muss er schwitzen und schuften, dann muss er weinen und opfern und beten und fasten und Dinge tun, sein Leben lang. Und eines Tages stirbt er mit hängender Zunge und er weiß immer noch nicht, ob er es geschafft hat. Das sind die Religionen. Alle haben das gemeinsam, so verschieden sie sind. Der Mensch muss tun. Wissen Sie, Religion hat immer drei Buchstaben. Immer. T-U-N. Tun. Tun, tun, tun. Der Mensch muss tun. Und das Evangelium hat aber fünf Buchstaben. Getan. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Das heißt, es ist getan. Jesus hat alles für alle getan. Religion ist der Versuch des Menschen, zu Gott sich raufzuarbeiten. Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott von oben zu uns gekommen ist. Und in Jesus alles für alle getan hat, auch für dich. Was tat Jesus? Weißt du, dass nur Jesus Christus wirklich auferstanden ist? Buddha ist seit 480 vor Christus mausetot. Konfuzius starb wenig später. Und Mohammed wurde 632 nach Christus zu Grabe getragen. Aber Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Manche sagen, ach, das stimmt doch gar nicht. Er ist nur im Glauben der Jünger auferstanden. Die konnten sich damit nicht abfinden. Die hatten alles auf eine Karte gesetzt. Und nun waren sie gescheitert und haben sie gesagt, das Spiel kann doch noch nicht aus sein. Und dann haben sie einfach weiter erzählt, er ist auferstanden. Und da, wo sie von ihm reden und in seinem Sinn zusammen sind, da lebt er weiter. Nein. Nicht im Glauben der Jünger ist Jesus auferstanden, sondern geradezu gegen den Glauben seiner resignierten Jünger. Die konnten es ja selbst nicht fassen, als er als der Lebendige bei ihnen war. Und er musste ihnen mehrfach erscheinen, bis sie es endlich begriffen hatten, er lebt. Und er ist nicht ins alte Leben zurück auferstanden, wie Lazarus und andere, die er selbst auferweckt hatte, sondern Jesus ist nach vorne auferstanden, in ein neues Leben, in eine neue Existenzwirklichkeit hinein. Nicht mit dem alten Leib, sondern verwandelt in einen neuen Körper, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war. Und so kann er durch verschlossene Räume kommen und da der Mittelpunkt sein, wo sich Menschen wirklich zu ihm hin treffen und versammeln. Da ist er gegenwärtig. Der Arzt Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden als der Lebendige gezeigt, indem er sich 40 Tage unter ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und der Apostel Paulus schreibt, dass Jesus einmal mehr als 500 Menschen auf einmal erschienen ist, von denen die meisten heute noch leben. Als Paulus das 55 nach Christus schrieb, lebten die meisten dieser 500, also mehr als 250 Leute lebten noch und konnten gefragt werden. Sie waren Augenzeugen des lebendigen Christus und man konnte sie nachprüfen. Man konnte hingehen und fragen, man konnte recherchieren. Und als Professor Simon Greenleaf von der Harvard University als neutraler Wissenschaftler das Phänomen der Auferstehung untersucht, er war kein Christ, da kam er schließlich zu dem Ergebnis, dass die Auferstehung Jesu historisch besser belegt sei, nach den Kriterien der historischen Forschung, als beispielsweise die Schlacht von Waterloo. Und wer würde die im Ernst anzweifeln? Kein Zweifel, Kreuz und Grab sind leer. Der Gekreuzigte ist auferstanden und erlebt. Und was für viele von uns noch viel wichtiger ist, dass wir ihn selber erlebt haben, dass wir ihn wirklich erlebt haben. Jesus ist erlebbar. In England wurde im letzten Jahrhundert ein bekannter Prediger von einem Atheisten aufgefordert, mit ihm öffentlich über Sinn und Unsinn des Glaubens zu diskutieren. Eine öffentliche Podiumsdiskussion. Und dann hat dieser Prediger eine Bedingung gestellt. Er hat gesagt, ja, ich bin bereit. Aber du musst 100 Leute mitbringen, die durch ihren Unglauben, durch Atheismus, positiv verändert worden sind. Und ich bringe 100 Leute mit, die durch den Glauben an Jesus Christus eine positive Lebensveränderung erfahren haben. Weißt du was? Diese Podiumsdiskussion hat nie stattgefunden, weil dieser Atheist nicht einen einzigen hätte auftreiben können, der durch Unglauben wirklich charakterlich, moralisch positiv verändert worden ist. Aber der Christ, der hätte nicht nur 100, der hätte Tausende mitbringen können, die eine wirklich positive Veränderung erfahren haben. Weißt du, es gibt Zeugnisse, dass Menschen aus den kaputtesten Situationen heraus zum Glauben an Jesus Christus kamen. Alkoholiker, Obdachlose, Drogensüchtige, Zuhälter, Dirnen, Zöllner, Verbrecher, Menschen, die total kaputt waren, Menschen, die nur noch gehasst haben. Und Jesus Christus hat sie neu gemacht. Und ich bin einer von ihnen. Und darum kein Zweifel, Jesus Christus lebt. Wir fragten, wer ist Jesus? Und wir fragten, was tat Jesus? Ich möchte noch eine dritte Frage heute Abend stellen. Was wirst du mit Jesus tun? Weißt du, dass du eines Tages vor Jesus stehen wirst? Jesus Christus wird sichtbar wiederkommen. Die Anführer der Religionen, die werden nicht mehr kommen, die sind tot. Sie können beim besten Willen nicht mehr erscheinen. Doch Christus sitzt jetzt an der rechten Seite Gottes und bereitet seine sichtbare Wiederkunft vor. Und so gewiss wie er damals in Armut und Niedrigkeit kam, um die Schuldfrage einer verlorenen Menschheit zu lösen, so gewiss wird er in großer Herrlichkeit wiederkommen, um die Machtfrage auf dieser Erde zu lösen. Die Bibel sagt, dass einmal alle Menschen ihre Knie vor Gott beugen werden. Die größten Spötter, die überzeugtesten Atheisten, die gleichgültigsten, die rumgelaufen sind, alle werden ihre Knie vor Jesus beugen, du auch. Wer ihn abgelehnt hat, wird ewig verloren sein vor einem heiligen Gott. Wer ihn hier anerkannt und angenommen hat, der wird dort mit ihm regieren. Jesus Christus ist die größte und wichtigste Persönlichkeit aller Zeiten. Er ist der Mann, der in kein Schema passt. Du kannst nun den Inhalt dieses Vortrags nicht einfach zur Kenntnis nehmen, ohne eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Es sei denn, du hast es bereits getan. Aber weißt du, es gibt einen langen Zug, der unter Führung des Pontius Pilatus zur Hölle marschiert. Das sind Leute, die haben nie etwas gesehen, nie etwas gehört und vor allen Dingen haben sie nie eine Entscheidung getroffen und gedacht, sie können sich um eine Entscheidung für Jesus oder gegen ihn herumdrücken. Aber wer sich nicht für ihn entscheidet, ganz bewusst, der entscheidet sich, ob er will oder nicht, gegen ihn. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Man kann sich nicht um diese Entscheidung drücken. Du musst dich entscheiden, vielleicht nicht heute Abend, aber eines Tages in deinem Leben. Wenn Jesus Christus wirklich Gott ist, Gott in Menschengestalt, und wenn er heute lebt, dann gibt es doch nichts Wichtigeres, als ihn so bald wie möglich wirklich kennenzulernen.
Vertraue dich ihm an, mit allen Heimlichkeiten und Unheimlichkeiten, mit allen Tiefen und Untiefen deines Lebens. Er kann dir allein deine Schuld vergeben und deinem Leben Sinn und Ziel schenken. Schieb diese Entscheidung nicht auf. Weißt du, es gibt Augenblicke, wo Gott einem Menschen sehr nahe ist. Und heute Abend ist wieder so ein Augenblick, weil Gott begegnet uns durch sein Wort. Wir können uns auch nicht bekehren, wann wir wollen, sondern dann, wenn Gott seine Hand ausstreckt, dann können wir einschlagen. Und ich sehe die göttlichen Rettungsseile bis in diesen Raum hineinhängen. Aber zugreifen muss jeder Einzelne aus freier Selbstentscheidung. Wenn Gott dich durch sein Wort überzeugt hat, dann entscheide dich für Jesus. Bekenne ihm deine Sünden, dass du ohne ihn gelebt hast. Denn wer ohne ihn lebt, lebt immer auch gegen ihn. Und ohne Jesus ist jeder Augenblick unseres Lebens Sünde. Und aus verlorenen Augenblicken können Minuten, Stunden, Jahre werden. Und aus verlorenen Jahren kann ein verlorenes Leben werden. Und aus einem verlorenen Leben wird immer, ob wir wollen oder nicht, eine verlorene Ewigkeit. Aber das darf dir nicht passieren. Und darum die Einladung Gottes heute Abend. Mach es nicht wie Pilatus. Drück dich nicht, sondern komm zu Jesus. Er kann und will aus deinem Leben etwas machen, zur Ehre Gottes. Was wirst du mit Jesus tun? Wirst du dich für ihn öffnen? Wir wollen ein paar Augenblicke ganz still sein, jeder auf seinem Platz, und ich möchte einladen dazu, dass wir in unserem Herzen das Gespräch mit Jesus aufnehmen. Er hört uns, er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Vielleicht hast du seit vielen Jahren nicht gebetet oder überhaupt noch nie in deinem Leben so bewusst zu Jesus gebetet. Du kannst es tun. Ich lade dazu ein. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt wirklich zu dir reden können, dass unser Gebet nicht bis zur Decke nur geht, sondern dass du uns wirklich hörst. Ich danke dir, dass du Wirklichkeit bist, Wahrheit, erfahrbare Wirklichkeit. Ich danke dir, Herr, dass wir heute Abend etwas hören durften über dich, über dein Leben, über dein einzigartiges Leben und Sterben. Über dich, den Schönsten und den Größten, der je gelebt hat. Wir danken dir, Herr, dass du es bist, der wirklich unser Leben verändern kann, der ein Leben neu machen kann, ganz gleich, wie wir bisher zu dir standen. Ich danke dir, dass hier viele sind, die dich wirklich persönlich kennengelernt haben. Herr, und wenn jemand da ist, der das auch wirklich will, der das wünscht, der sich danach ausstreckt, dann lass ihn zu dir persönlich kommen. Nicht zu uns Menschen, nicht zu einer Gruppe, nicht zu einer Kirche oder Gemeinde, sondern zu dir. Danke, Herr, dass du heute Abend rufst. Wir preisen dich, du bist der König der Liebe und der König der Wahrheit. Dir ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß. Du hast es mit der Tat bewiesen. Amen.